Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes. Aus Ankara begrüßen Sie heute
Gültekin Alkoyak
und ich Hakan Ören. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten TürkSat 3a, TürkSat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz sowie unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer heutigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten und der Presseschau ein Sonderprogramm. Danach folgen die Sendereien Tagesordnung, Energie, Weil sowie unsere Heldinnen. Danach hören Sie türkische Musik.
Nachrichten.
Türkei hat angesichts der Spannungen zwischen Iran und Israel zur Besonnenheit aufgerufen. In einer vom Außenministerium nach dem iranischen Angriff auf Israel veröffentlichten Erklärung hieß es, Türkei erinnere all ihre Gesprächspartner seit langem an ihre Warnungen vor der Gefahr einer Ausweitung und Eskalation des israelischen Krieges im Gazastreifen. Der völkerrechtswidrige Angriff Israels auf die iranische Botschaft in Damaskus hat unsere Besorgnis gerechtfertigt. Die Vergeltung des Iran auf diesen Angriff und die anschließenden Entwicklungen haben erneut gezeigt, dass die Ereignisse schnell in einen regionalen Krieg umschlagen könnten. Vor dem Vorfall hatten wir Gespräche mit den iranischen und US-amerikanischen Behörden geführt und zur Besonnenheit aufgerufen. Die gegenseitigen Erwartungen und Botschaften der Parteien wurden auch durch unser Land übermittelt und es wurden die notwendigen Initiativen ergriffen, um sicherzustellen, dass die Reaktionen verhältnismäßig sind. Heute richten wir unsere Botschaften klar und deutlich an die iranischen Behörden und die westlichen Länder, die Einfluss auf Israel haben, um die Eskalation zu beenden. Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, um zu verhindern, dass ein Prozess in Gang gesetzt wird, der die Stabilität in unserer Region dauerhaft schädigt und zu größeren Konflikten auf globaler Ebene führt, hieß es in der Erklärung aus dem Außenministerium weiter.
Außenminister Hakan Fidan hat ein Telefongespräch mit US-Außenminister Antony Blinken geführt. Bei dem Telefonat hätten Hakan Fidan und US-Außenminister Blinken die aktuelle Lage in der Region nach dem Vergeltungsangriff des Irans auf Israel bewertet. Minister Fidan betonte, dass man über die Möglichkeit einer Eskalation und Ausweitung der Krise in der Region besorgt ist. Fidan wies darauf hin, dass Türkei seit Beginn der Gaza-Krise wiederholt erklärt habe, dass sie das Risiko trage, zu einem regionalen Konflikt zu werden. Außenminister Fidan sagte, dass der Krieg im Gazastreifen die Wurzel des Problems sei und erinnerte daran, dass unverzüglich ein Waffenstillstand ausgerufen und ununterbrochene humanitäre Hilfe in den Grenzstreifen Gazastreifen geliefert werden müsse, da sich die Krise sonst weiter ausweiten werde. Er erklärte auch, dass die Länder, die Einfluss auf Israel haben, die richtigen Botschaften geben sollten, um die Spannung nicht eskalieren zu lassen. Blinken dankte Außenminister Fidan für die Bemühung Türkis, die Spannung im Nahen Osten abzubauen und unterstrich das Engagement der USA für die Sicherheit Israels.
US-Außenminister Antony Blinken hat mit Außenminister Hakan Fidan sowie den Außenministern Saudi-Arabiens, Ägyptens, Jordaniens und des Vereinigten Königreichs den aktuellen Stand der israelisch-iranischen Spannungen erörtert und deutlich gemacht, dass die USA eine Verschärfung der Spannungen in der Region nicht wünschen. Der Sprecher des US-Außenministeriums Matthew Miller gab eine schriftliche Erklärung zu Blinkens Telefongesprächen ab. Demnach dankte Blinken Außenminister Fidan für die Bemühungen Türkiyes, die Spannungen im Nahen Osten abzubauen und unterstrich das Engagement der USA für die Sicherheit Israels. Blinken, der in seinen Telefongesprächen mit den Außenministern Saudi-Arabiens, Ägyptens, Jordaniens und des Vereinigten Königreichs auch die jüngste Lage der israelisch-iranischen Spannungen erörterte, gab seinen Gesprächspartnern die Botschaft mit auf den Weg, dass die USA keine weitere Spannungen in der Region wünschen. Blinken betonte, dass die USA auf die Sicherheit Israels bedacht seien und dass sie sich mit den Ländern der Region über den weiteren Verlauf des Prozesses eng abstimmen würden.
Der Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes mit Ibrahim Khan hat mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen CIA-Direktor William Burns ein Telefonat geführt. Wie aus Sicherheitskreisen verlautete, rief Burns Kalan den Leiter der türkischen Nachrichtendienst mit am Ramadan-Fest an und bat ihn, bei den Vorwürfen iranischer Angriffe gegen Israel zu vermitteln. Kalan führte mit Burns auch einen Meinungsaustausch über die Waffenstillstandsverhandlungen in Gaza aus. Nach seinem Gespräch mit Burns führte Kalan auch ein Telefongespräch mit der Hamas.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Der Unterstaatssekretär für Verwaltungsangelegenheiten und stellvertretende Unterstaatssekretär für politische Angelegenheiten der USA, John Bass, besucht heute auf Einladung des stellvertretenden Außenministers, Botschafter Burak Akçapar, Türkiye. Wie aus diplomatischen Kreisen verlautete, ist während des Besuchs, der morgen fortgesetzt wird, ein Meinungsaustausch über die bilateralen Beziehungen, die aktuellen Entwicklungen im Gazastreifen sowie über regionale und internationale Themen vorgesehen, einschließlich der Themen, die auf dem 7. strategischen Mechanismus Türkei-USA am 7. und 8. März unter dem gemeinsamen Vorsitz von Außenminister Hakan Fidan und US-Außenminister Antony Blinken beschlossen wurden.
Nach dem iranischen Vergeltungsschlag gegen Israel werden Rufe zur Deeskalation laut. Auch Ankara ruft zur Besonnenheit auf. Nach dem iranischen Vergeltungsschlag gegen Israel hat der türkische Außenminister Hakan Fidan vor einer weiteren Eskalation in Nahost gewarnt. Schritte, die die Spannung anheizen, müssten vermieden werden, sagte Fidan laut Diplomatenkreisen am Sonntag im Telefonat mit seinem iranischen Amtskollegen Hossein Ahmed Abdollahian. Der iranische Chefdiplomat bekräftigte demnach, dass die Vergeltungsschläge gegen Israel beendet seien. Teheran werde keine weiteren Operationen starten, solange Israel nicht weiter angreife. Im Falle eines weiteren Angriffs werde sein Land jedoch noch härter antworten. Der Iran hatte am späten Samstagabend hunderte Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert. Teheran sieht den Vergeltungsschlag, aufrichtiges Versprechen, als eine Antwort auf den israelischen Angriff auf die Botschaft Irans in Syrien am 1. April. Dabei waren unter anderem zwei Generäle getötet worden.
Behauptungen zufolge herrscht unter den Mitgliedern des israelischen Kriegskabinetts Uneinigkeit darüber, wie und wann auf den iranischen Angriff zu reagieren ist. Der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtete über die Sitzung des israelischen Kriegskabinetts im Gebäude des Verteidigungsministeriums in Tel Aviv, bei der die Reaktion auf den Iran bewertet wurde. In dem Nachrichtenbericht wurde behauptet, dass bei dem Treffen Einigkeit darüber herrsche, dass eine Reaktion auf den Iran notwendig ist, dass aber Uneinigkeit darüber herrscht, wie und wann dies geschehen sollte, ohne den Druck der USA und der internationalen Gemeinschaft zu ignorieren. Es wurde berichtet, dass die Mitglieder des Kriegskabinetts Benny Gantz und Gadi Eisenkot eine sofortige Reaktion auf den iranischen Angriff am 13. April vorgeschlagen hätten, dieser Vorschlag aber abgelehnt worden sei. Es wurde festgestellt, dass es innerhalb des Kriegskabinetts zwei verschiedene Gruppen gibt, nämlich diejenigen, die der Meinung sind, dass die Vergeltung kurz, schnell und Auge um Auge erfolgen sollte, und diejenigen, die der Meinung sind, dass wir abwarten, einen guten Plan machen und stark reagieren sollten. In einem früheren Bericht des israelischen Staatsfernsehens Kan wurde behauptet, dass die Reaktion auf die iranischen Angriffe in letzter Minute abgesagt wurde.
Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro hat Israel beschuldigt, den vom UN-Sicherheitsrat angenommenen Resolutionsentwurf, der einen Waffenstillstand in Gaza fordert, nicht nachzukommen. Mit Blick auf den jüngsten israelischen Angriff auf ein Flüchtlingslager im Gazastreifen erklärte der kolumbianische Präsident Petro auf seinem Social-Media-Account, es geht wieder los. Nach den gewaltsamen Reaktionen auf die gestrigen Angriffe wurden die Tötung von Kindern und die Verletzungen die Waffenstillstandsresolution des UN-Sicherheitsrats fortgesetzt. Die große Mehrheit der Menschheit will Frieden. Andererseits reagierte Petro auf den Vorwurf des Antisemitismus und Vicky Davila, Autorin der kolumbianischen Zeitschrift Semana, gegen ihr erhoben hatte. In Anspielung auf Davilas pro-israelische und pro-US-amerikanische Äußerung sagte Petro, ich verurteile den Tod jedes Kindes durch den Krieg. Nun, Vicky, hast du das jemals getan? Davila, der für seine gegen die Israel-Regierung Petros gerichteten Schriften und Veröffentlichungen bekannt ist, hat Präsident Petro häufig ins Visier genommen, insbesondere seit dem 7. Oktober, als er die israelischen Angriffe auf Gaza verurteilte.
Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkis hörten Sie die Nachrichten.
türkische Presseshow.
Habertürk schreibt, Außenministerium ruft zur Zurückhaltung auf. In einer Erklärung des Außenministeriums zu den iranisch-israelischen Spannungen wurden die Parteien zur Zurückhaltung aufgerufen. Der völkerrechtswidrige israelische Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus hat unsere Sorge begründet. Die Vergeltung des Irans auf diesen Angriff und die nachfolgenden Entwicklungen haben erneut gezeigt, dass die Ereignisse schnell in einen regionalen Krieg umschlagen können, habe das Außenministerium betont. Star schreibt, Fidan, Schritte zur Eskalation der Spannungen müssen aufhören. Außenminister Hakan Fidan habe gegenüber seinem iranischen Amtskollegen Hüseyin Emir Abdullahian erklärt, nach dem Vergeltungsschlag gegen Israel seien keine weitere Eskalation in der Region und ein Ende der spannungssteigernden Schritte erwünscht. Sabah meldet kritische Rolle von Türkei. Während die Welt über den Vergeltungsschlag des Irans gegen Israel spricht, habe die kritische Rolle Ankaras vor dem Angriff die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dem Außenministerium zufolge seien die gegenseitigen Erwartungen und Botschaften des Irans und der USA über Türkei vermittelt worden. Yeni Şafak meldet Sicherheitsgürtel bis Sinjar. In der ersten Phase der türkischen Operation im Norden des Irak sollen Dörfer und Städte, die die Terrororganisation PKK unterstützen, geräumt werden. Dann werde die terroristische Struktur zerstört, die sich von Harkuk bis Matina, Sab, Avahin und Haftanin erstreckt. In der nächsten Phase werde eine Operation in den Regionen Mahmur, Süleymaniye, Kandil und Sinjar im Rahmen des Sicherheitsgürtels durchgeführt. Hürriyet schreibt, Botschaft des griechischen Ministers an Türkei, der griechische Außenminister Yerateratiris habe Botschaften über die türkisch-griechischen Beziehungen gegeben. Ich möchte, dass meine Kinder in einer Region leben, in der die Finger nicht am Abzug liegen, und ich möchte ihnen eine ruhige Nachbarschaft verantrauen, habe der Minister gesagt. Meine Damen und Herren, Sie hörten die türkische Presseschau.
Meine Damen und Herren, Sie hören einen Sonderbeitrag zur Tourismuswoche. Die zunehmenden Tourismusaktivitäten der Welt im 20. Jahrhundert ermöglichten es den Bürgern verschiedener Länder, neue Orte und Kulturen kennenzulernen und ihren Jahresurlaub an anderen Orten zu verbringen. Heute, da sich der Tourismus in vielen Bereichen von der Kultur bis zum Meer, von der Gesundheit bis zum Sport entwickelt, setzt Türkei die Aktivitäten im Bereich des Tourismus mit großer Intensität fort. Dank der geografischen Lage zieht unser Land die Aufmerksamkeit der Touristen zu allen vier Jahreszeiten auf sich. Auf dem Gebiet des Gesundheitstourismus ist Türkei eines der führenden Länder der Welt. Im Jahr 2023 erreichte die Zahl der Touristen, die in unserem Land kamen, um Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen, 1.398.504. Für Türkei, das sich zum Ziel gesetzt hat, eines der führenden Tourismuszentren der Welt zu werden, werden die zuständigen staatlichen Institutionen, der private Sektor, die ehrenamtlichen Tourismusbotschafter unseres Landes, unsere Bürger und die Touristen, die unser Land mit angenehmen Erinnerungen verlassen, ihren Beitrag leisten. In diesen Tagen, in denen neue Urlaubspläne geschmiedet werden, wartet unser Land mit einer sauberen Natur, den schönen Stränden, den jahrtausendealten Kulturgütern, den Museen und der legendären türkischen Küche auf Touristen aus aller Welt.
Tagesordnung Energie.
Merhaba, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Tagesordnung Energie. Im Jahr 2023 hat Türkei seinen Strombedarf zu 36,3% aus Kohle, 21,4% aus Erdgas, 10,4% aus Wind, 5,7% aus Solarenergie und 3,4% aus Geothermie sowie 19,6% aus Wasserkraft gedeckt. Ein Drittel der gesamten installierten Stromleistung von Türkiye wird von Wasserkraftwerken mit einer Kapazität von 32.400 Megawatt gewonnen. Als nationale und saubere Stromerzeugungsmethode erzeugen Wasserkraftwerke bei der Energieproduktion keine Abfälle, stoßen keinen Kohlenstoff aus und tragen wesentlich zur Deckung des Strombedarfs des Landes bei. Seit 2002 wurden fast 650 Wasserkraftwerke in Betrieb genommen, darunter weltweit bedeutende Projekte wie Yusuf Ali Staudamm und Wasserkraftwerk, Ilısu Staudamm und Wasserkraftwerk, Deriner Staudamm und Wasserkraftwerk, Ermenek Staudamm und Wasserkraftwerk. Die jährliche Produktionskapazität der Wasserkraft, die Anfang der 2000er Jahre 45 Milliarden Kilowattstunden betrug, stieg auf etwa 120 Milliarden Kilowattstunden. So wurde jede dritte Lampe in Türkiye mit dem durch Wasserkraftwerke erzeugten Strom beleuchtet. Als Ziel des Ausbaus von Wasserkraftwerken wurde die möglichst effiziente Nutzung von Ressourcen und ein völlig unabhängiges Türkiye im Energiebereich festgelegt. Yusuf Ali Staudamm und Wasserkraftwerk ist mit einer Höhe von 275 Metern der höchste Staudamm in Türkiye und der fünfthöchste Staudamm seiner Kategorie weltweit. Dieses Projekt deckt den Strombedarf von 2,5 Millionen Menschen, was der Bevölkerung einer Stadt von der Größe Antalya entspricht, mit einer durchschnittlichen jährlichen Stromproduktionskapazität von 1,9 Milliarden Kilowattstunden. Ilısu Staudamm und Wasserkraftwerk sind gemessen an der installierten Kapazität nach den Staudämmen Atatürk, Karakaya und Keban das viertgrößte Kraftwerk von Türkiye. Gemessen am Füllvolumen ist Ilısu der zweitgrößte Staudamm von Türkiye. Der Ilısu Staudamm ist mit einer Höhe von 135 Metern ab dem Fundament, einem Füllvolumen von 24 Millionen Kubikmetern und einer Scheitellänge von 2327 Metern in Bezug auf Körperlänge und Betonoberfläche das größte Projekt der Welt. Die Anlage, die am 19. Mai 2020 ihren ersten Strom produzierte und am 23. Dezember 2020 mit voller Kapazität in Betrieb ging, hat mit der Produktion von bisher 8 Milliarden Kilowattstunden Strom und rund 23 Milliarden Lira zur Wirtschaft des Landes beigetragen. Deriner Staudamm und Wasserkraftwerk ist mit einer Höhe von 249 Metern nach Yusuf Ali der zweithöchste Staudamm von Türkiye und kann bei einer installierten Leistung von 670 Megawatt durchschnittlich 2 Milliarden 118 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren. Im weltweiten Ranking der installierten Wasserkraft liegt Türkiye mit 32 Gigawatt weltweit auf Platz 9 und in Europa auf Platz 2, während China mit 415.000 Megawatt an erster Stelle, Brasilien mit 110.000 Megawatt an zweiter Stelle und die USA mit 102.000 Megawatt an dritter Stelle stehen. Die Staudamminvestitionen von Türkiye sind für die Stromerzeugung von großer Bedeutung, aber das ist nicht der einzige Grund, warum dem Staudammbau Bedeutung beigemessen wird. Angesichts der pro Kopf verfügbaren Wassermenge gilt Türkiye als ein Land, das unter Wasserknappheit leidet. Prognosen zufolge wird die Wassermenge pro Kopf in Türkiye, die heute 1519 Kubikmeter beträgt, im Jahr 2030 voraussichtlich auf 1100 Kubikmeter sinken, wenn die Bevölkerung voraussichtlich 100 Millionen erreichen wird. Damit zählt Türkiye zu den wasserarmen Ländern. Aus diesem Grund führt Türkiye zur effizienten Wassernutzung ein weiteres sehr wichtiges Projekt durch. Meine Damen und Herren, soweit für diese Woche. Bis zum nächsten Mal sagen wir auf Wiederhören.
Tagesordnung Energie.
Öyle bir geçen zaman ki dediğim vakti, öyle bir gece zaman ki, dediğim aynı lafa ki, birden dursun istersin, seneler olunca mazi, öyle bir gece zaman ki, dediğim aynı lafa ki, öyle bir gece zaman ki.
Nachrichten aus aller Welt in 41 Sprachen sind unter dieser Adresse www.trt-word-world.com.
Weil. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. In der heutigen Folge geht es darum, wie ganz einfache Maßnahmen im Zusammenhang mit unserer Gesundheit uns vor großen Gefahren schützen. Um die Bedeutung der Mund- und Zahngesundheit für unsere Lebensqualität zu verdeutlichen, beginnen wir mit den Worten: Ich putze meine Zähne, weil. In unserem Körper gibt es Systeme, die jeweils unterschiedliche Funktionen haben. Obwohl sie unterschiedliche Aufgaben haben, sind die Systeme nicht unabhängig voneinander. Eine Fehlfunktion in einem System gefährdet ein anderes System, das scheinbar nichts damit zu tun hat. Die Forschung zeigt zum Beispiel, dass es einen Zusammenhang zwischen Zahnfleischerkrankungen und Herzkrankheiten geben kann. Vor nicht allzu langer Zeit, vor 100 Jahren, gehörte Karies zu den Krankheiten, die zum Tod führen konnten. Obwohl dieses Problem mit den Fortschritten in der medizinischen und pharmazeutischen Industrie verschwunden ist, bleibt die Mund- und Zahnpflege ein Thema, das unsere Gesundheit sehr stark betrifft. Es ist bekannt, dass Entzündungen im Mund und Zahnfleischerkrankungen zu allgemeinen Entzündungen im Körper führen. Chronische Entzündungen werden mit Herzkrankheiten, Diabetes und anderen Systemstörungen in Verbindung gebracht. Die Mund- und Zahnpflege besteht in erster Linie aus einer Reihe von Verhaltensweisen, die regelmäßig praktiziert werden sollten, um Krankheiten vorzubeugen. Die wichtigste dieser Verhaltensweisen ist das zweimal täglich Zähneputzen, das jeweils 2 bis 3 Minuten dauert. Zähneputzen ist der grundlegendste Schritt der Zahnpflege, um Zahnbelag und Bakterien im Mund zu entfernen. Zähneputzen reinigt das Zahnfleisch und fördert die Gesundheit des Zahnfleisches, indem es die Durchblutung fördert. Wenn wir unsere Zähne putzen, beseitigen wir auch Mundgeruch, da wir Essenreste und Bakterien im Mund loswerden. Außerdem beugt das Zähneputzen Zahnempfindlichkeiten vor, indem es schädliche Säuren vom Zahnschmelz entfernt. Neben dem Zähneputzen ist auch der Verzicht auf Zucker- und säurehaltige Lebensmittel eine wichtige Maßnahme für unsere Mund- und Zahngesundheit. Zweimal im Jahr eine Kontrolle beim Zahnarzt ermöglicht es uns, Krankheiten vorzubeugen, die keine Schmerzen verursachen und keine Symptome zeigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Schluss unserer Sendung möchten wir noch einmal betonen, dass regelmäßiges Zähneputzen nicht nur etwas mit der Mundgesundheit zu tun hat, sondern auch mit unserem ganzen Körper. Wir verabschieden uns für heute von Ihnen mit den Worten: Ich putze meine Zähne, weil ich gesund bleiben will. Auf Wiederhören!
weil.
Ardına bakmadan kalmaz yerde inan kanayan gözyaşları.
überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Unsere Heldinnen.
An einem sonnigen Tag in Bayrampaşa in Istanbul spielten Kinder wie so oft auf der Straße mit dem Ball. Sie waren so vertieft im Spiel versunken, dass sie nicht einmal merkten, wie die Zeit verging und es dunkel wurde. Denn sie befanden sich in der spannendsten Phase des Spiels. »Edda, Edda, komm schon, Tor!« rief eines der Kinder enthusiastisch. Dann rannten alle ihre Spielkameraden im selben Team auf Edda zu und freuten sich mit ihr, als hätten sie eine Weltmeisterschaft gewonnen. Die Verlierer des Duells ließen sich nicht runterkriegen und sagten, »Wir sehen uns morgen wieder. Wer zuletzt lacht, lacht am besten.« In diesem Moment kam ein großer Mann auf die Kinder zu und sagte, »Edda, komm, es ist Zeit, nach Hause zu gehen.« Edda lief zu ihrem Vater. Sie war zugleich ein aufgewecktes als auch ein schüchternes Mädchen. »Kleines, du spielst jetzt professionell Volleyball. Solltest du mit deiner Größe nicht langsam mal aufhören, Fußball zu spielen?« sagte ihr Vater mit sanfter Stimme. »Aber Papa, du weißt doch, dass Fußball meine größte Leidenschaft ist,« antwortete das kleine Mädchen. Ihr Vater lächelte und sagte, »Das weiß ich doch, vor allem Fenerbahçe. Es gibt kein Spiel, das du mit deinem Onkel und deinen Cousins verpasst. Vielleicht ziehst du eines Tages das gestreifte Trikot von Fenerbahçe an. Was meinst du?« sagte der Vater zu seiner Tochter. Eddas Augen leuchteten plötzlich auf. Sogar die Vorstellung war schön. Sie wusste noch nicht, dass sie in Zukunft noch viel mehr erreichen wird. Der Name dieser großartigen Heldin ist Edda Erdem Dündar, Kapitänin der Volleyballmannschaft bei Fenerbahçe und bei der türkischen Nationalmannschaft, zu deren Ehren eine Statue errichtet wurde. Edda Erdem wurde am 22. Juni 1987 in Istanbul geboren und hatte eine sehr glückliche Kindheit mit ihren 6 Geschwistern. Sobald sie von der Schule nach Hause kam, verbrachte sie ihre Zeit mit ihren Freunden und Verwandten auf der Straße beim Spielen. Aber am meisten liebte sie Fußball. Ihre Lieblingsmannschaft war Fenerbahçe. Sie war sogar ein so eingefleischter Fan, dass sie eines Tages in einem Interview auf die Frage, zu welcher Mannschaft sie halte, Fenerbahçe schrieb und in Klammern bis zum Tod hinzufügte. Als sie in der 3. Klasse war, wurde der Trainer von Beşiktaş, İsmail Şahin, bei einem Besuch ihrer Schule auf Edda aufmerksam, weil sie die längste der Schule war. Am 24. Dezember 2020 begann sie ihr erstes Volleyballtraining. Sie war sogar 2 Spielzeiten lang Kapitänin der Beşiktaş-Frauen-Volleyballmannschaft, aber ihr Herz schlug für Fenerbahçe. Schließlich ging ihr Traum in Erfüllung. Am 12. August 2008 erhielt sie ein Angebot von Fenerbahçe. Von diesem Tag an lehnte Edda alle Angebote ab und zog ihr Fenerbahçe-Trikot mit der Nummer 14 nie mehr aus. Zugleich spielt sie seit 2005 auch für die türkische Nationalmannschaft. Gleichzeitig ist sie Kapitänin sowohl der türkischen Nationalmannschaft als auch des Fenerbahçe Sportclubs. Edda Erdem Dündar hat sowohl mit Fenerbahçe als auch mit der türkischen Nationalmannschaft viele Erfolge erzielt. Doch ihr wichtigster Erfolg fand im Jahr 2023 statt. Die Sultaninnen, wie die Volleyball-Frauen-Nationalmannschaft in Türkei genannt wird, deren Kapitänin Edda Erdem Dündar ist, ist Meister der FIVB Nation League, der Volleyball-Europameisterschaft und der Olympia-Qualifikation, die als Weltmeisterschaft 2023 ausgetragen wurde, geworden. Damit hat unsere Nationalmannschaft Geschichte geschrieben und alle Trophäen gewonnen, die in 2023 zu gewinnen waren. Die Tatsache, dass dieser Erfolg von Edda Erdem Dündar und all ihrer Mannschaftskameradinnen mit dem 100. Jahrestag der Gründung der Türkischen Republik zusammenfiel, macht ganz Türkei, insbesondere die Frauen aber, zusätzlich stolz. Der Vater von Edda sah sie gerührt an und dachte, warum bist du so groß geworden, wie die Zeit doch vergangen ist? Edda stand auf der Bühne, ein wenig zögerlich, leicht aufgeregt, aber zugleich glücklich und hielt ihre Rede vor den Gästen. Sie sprach über ihre Kindheit, über Fenerbahçe, über ihre Träume und über die Fans. Während ihr Vater seiner Tochter zuhörte, war er wieder in Gedanken versunken. Ja, Träume. Was für Träume du hattest und was du alles erreicht hast. Du hast angefangen, Volleyball zu spielen, hast zu Fenerbahçe gewechselt, wurdest Spielerin der Frauennationalmannschaft und wurdest Kapitänin. Natürlich hast du auch viele Trophäen, Mannschaften und individuelle Erfolge erzielt. Heute jedoch, am 8. März 2024, dem Internationalen Frauentag, nehmen wir an der Enthüllung deiner Statue als Symbol deiner Ausdauer, Entschlossenheit und deines Kampfgeistes teil. Und heute schreibst du erneut Geschichte, weil du die erste Sportlerin in Türkei bist, von der eine Skulptur angefertigt worden ist. Ich bin stolz auf dich als Vater, aber auch als türkischer Staatsbürger, da du allen Hindernissen getrotzt hast, weit über deine Träume hinausgegangen bist und die Sterne erreicht hast, dachte ihr Vater und stand den Tränen nahe. Wir widmen unsere Geschichte denjenigen, die trotz aller Schwierigkeiten nicht aufgeben und deren Träume so hell sind wie die Sterne. Und vor allem Eda Erdem Dündar, der Kapitänin unserer Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen.
Unsere Heldinnen.
Sen varsın düşlerimde. Demir kapı yine kapandı ağır ağır üzerime. Kelepçeler yine vuruldu kilit kilit yüreğime. Derin derin soluyorum seni gecelerce. Duvarlara kazıdım ismini her köşeye. Dudakların şeker gibiydi baldan öte, baldan ziyade. Pembe pembe yanakların gülden öte, gülden ziyade. Sabret, gönül sabret, sakın isyan etme. Bir gün elbet bitecek, bu çile isyan etme. Dört kitaptan başlayalım, istersen gel söze. Orada öyle bir isim var ki, kuldan öte, kuldan öte.
bundan ziyade onu düşün, ona sığın, o senden öte, benden ziyade. Bir sabah elbet güneşte doğacak penceremde, ama bil ki ateşin hala yanacak yüreğimde. Gözyaşlarım akıp gidecek selden öte, selden ziyade. Bir canım var vereceğim maldan öte, maldan ziyade. Sabret, gönül sabret, sakın isyan etme. Bir gün elbet bitecek bu çile, isyan etme. Dört kitaptan başlayalım, istersen gel söze. Orada öyle bir isim var ki kuldan öte, kuldan ziyade. Onu düşün, ona sığın, o senden öte, benden ziyade. Bir ben var ki benim içimde, benden öte, benden ziyade. Bir sen var ki senin içinde, senden öte, senden ziyade. Bir ben var ki benim içimde, benden öte, benden ziyade. Bir sen var ki senin içinde, senden öte, senden ziyade. Bir ben var ki...
Die Stimme Türkiye's ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Somit geht die deutschsprachige Sendung der Stimme Türkis zu Ende. Die Sendung wurde von Hakan Ören moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Yer Türkiye'nin Ses Radyosu'ydu.